Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Im Licht der Terrorwarnung haben die Innenminister von Bund und Ländern heute über die Sicherheitslage beraten. In einer Erklärung heißt es, die Behörden würden eng zusammenarbeiten, um die Bevölkerung zu schützen. Die Bürger sollten ihr Leben aber wie bisher und ohne Angst weiterführen. Bundesinnenminister de Maizière warnte davor, nun vorschnell nach schärferen Gesetzen zu rufen. Sorgen bereitete den Ministern heute der Fund eines verdächtigen Pakets auf einem Flughafen in Namibia. Passagiere mit Ziel München mussten deshalb stundenlang warten.
Mit 7 Stunden Verspätung landet die Maschine aus Namibia in der Nacht schließlich doch auf dem Flughafen in München. Ein Bombenalarm hatte zuvor den Start verhindert, die Passagiere verunsichert.
Aufgrund von Kontrollen wurde ein nicht identifiziertes Gepäckstück gefunden, mussten wieder alle raus, circa 4-5 Stunden Aufenthalt, erneute Sicherheitskontrolle, Spürhunde, die also auf Sprengstoff abgerichtet waren, haben das Flugzeug durchsucht.
Bei der Innenministerkonferenz in Hamburg zeigte sich Bundesinnenminister de Maizière zufrieden, dass das Gepäckstück bei Kontrollen aufgefallen war.
Ich kann weder bestätigen, dass es einen Zündmechanismus gab, noch ob er funktionsfähig war. Ich kann nur verweisen auf das, was das Bundeskriminalamt mitgeteilt hat. Die näheren Untersuchungen werden sich herausstellen. Es spricht viel dafür, dass das Gepäckstück in einer Maschine transportiert werden sollte, die nach München fliegen sollte.
Mitarbeiter des BKA sind nun nach Namibia gereist, um das verdächtige Gepäck zu untersuchen. In Deutschland ohnehin seit gestern landesweit verschärfte Sicherheitsvorkehrungen. Am Tag 1 nach der Terrorwarnung müssen sich Reisende an Flughäfen auf längere Kontrollen einstellen. Auch an Bahnhöfen erhöhte Alarmstufe. Den Innenministern zufolge gilt die Sorge auch Weihnachtsmärkten. Doch bisher dazu keine konkreten Informationen.
Es gibt keine spezifische Gefährdung für irgendeine Region unseres Landes. Insofern, Hamburg ist genauso dabei wie jede andere Stadt. Wir werden dementsprechend auch genauso im Konzert der gesamten Bundesrepublik unsere Maßnahmen vornehmen.
Die sichtbaren Kontrollen deutlich erhöht, doch nun fordern einige Innenminister eine Ausweitung verdeckter Kontrollen, etwa die Vorratsdatenspeicherung. Das Bundesverfassungsgericht hatte entschieden, Telefon- und Internetdaten ohne Anlass nicht mehr 6 Monate lang zu speichern.
Ich glaube, eins, was ja jetzt sehr häufig im Gespräch ist, ist zum Beispiel, dass wir jetzt mal eine akut schnelle Regelung für die Vorratsdatenspeicherung brauchen. Es kann nicht sein, dass wir hier gehandicapt wären, bei solchen Maßnahmen ein Stück Erkenntnisstand zu erhalten.
Bis morgen wollen die Innenminister über weitere Schritte entscheiden. Alle bisherigen Maßnahmen sollen vorerst in Kraft bleiben.
Im Kanzleramt tritt in diesen Minuten der Koalitionsausschuss zusammen. Dabei geht es unter anderem um die Steuerpolitik. Umstritten zwischen Union und FDP ist vor allem die Reform der Gemeindefinanzen. Überlagert wird das Treffen von der aktuellen Bedrohung durch den internationalen Terrorismus. Zu den Beratungen im Kanzleramt. Jetzt direkt aus Berlin, Ulrich Deppendorf.
Ja, in der Tat, in diesen Minuten beginnt die Sitzung des Koalitionsausschusses im seit heute stark gesicherten Kanzleramt. Im Regierungsviertel ist die Polizeipräsenz deutlich verstärkt worden, besonders vor der amerikanischen und britischen Botschaft. Über die erhöhte Terrorgefahr wird heute Abend, wenn überhaupt, nur am Rande gesprochen. Insgesamt will man eher Ruhe bewahren und verbreiten. Im Mittelpunkt des Treffens stehen die Steuer- und Finanzpolitik sowie die Zuwanderung von Fachkräften. Mit Entscheidungen ist nicht zu rechnen. Bei der Reform der Mehrwertsteuer wird eine Arbeitsgruppe eingerichtet. Bei der Zuwanderung muss die Union noch zu einer einheitlichen Linie finden. Und bei den Themen Kommunalfinanzen und Steuervereinfachung ist die FDP verärgert über Finanzminister Schäuble und erwartet von ihm Nachbesserungen. Heute also nur Zwischenstände, Ergebnisse dann eher bei der nächsten Sitzung am 8. Dezember oder gar erst im Januar. Später, so die FDP, dürfte es wegen der Landtagswahlen dann aber nicht werden. Und damit zurück nach Hamburg.
Die Regierung hat Pläne für einen neuen Bundesfreiwilligendienst vorgestellt. Er soll den Zivildienst ersetzen, wenn dieser, wie geplant, zusammen mit der Wehrpflicht ausgesetzt wird. Die Dienstzeit ist in der Regel auf 12 Monate angelegt. Dafür sollen die Freiwilligen im Westen bis zu 324 und im Osten bis zu 273 Euro im Monat bekommen, zuzüglich Unterkunft, Verpflegung und Kleidergeld. Pro Jahr will die Regierung rund 35.000 Frauen und Männer etwa zur Unterstützung sozialer Dienste gewinnen. Knapp anderthalb Jahre nach der Insolvenz ist der US-Autokonzern General Motors wieder an die Börse gegangen mit Erfolg. Der Aktienkurs stieg nach der Eröffnung um 8%. Damit bringt der Börsengang mehr als 20 Milliarden Dollar in die Kasse. Davon profitiert auch der Staat, denn er kann nun jene Aktien verkaufen, die er für seine Krisenhilfe bekommen hat.
Der Handel begann mit Motorengeheul. Der GM-Vorstand ließ sich feiern. Der größte Börsengang in Amerikas Geschichte, damit perfekt. Die Autobauer aus Detroit schreiben heute Wall Street Geschichte. Ihre Flaggschiffe parkten direkt vor der Tür. Das ist ein großer Tag für unser Unternehmen und die Belegschaft, die in schwierigen Zeiten zu uns hielt. Jetzt wieder an der Börse zu sein, motiviert das gesamte Team. Noch vor 18 Monaten stand General Motors vor dem Aus. Die Finanzkrise und eine verfehlte Modellpolitik trieben den Konzern in die Insolvenz. Dann die Staatsspritze, 50 Milliarden US-Dollar für den angeschlagenen Riesen. Hunderttausende Jobs wurden gerettet, viele unrentable Firmenzweige geschlossen. Heute gratulieren die Börsianer zum Comeback. Das ist die Auferstehung einer angeschlagenen Firma und Beispiel für das Amerika der Unternehmen, wo es ein Leben nach dem Tod gibt. General Motors hat das Image vom Krisenkonzern abgelegt. Das Unternehmen schlanker und innovativer mit Autos, die Investoren und die Kunden überzeugen sollen. Der Rekordbörsengang des Autobauers, auch ein Erfolg für die US-Regierung, deren Rettungsplan geglückt. Und Amerikas Steuerzahler bekommen schon mal die Hälfte ihres geliehenen Geldes zurück.
Bei der GM-Tochter Opel laufen zwar die Fließbänder, aber die Produktion ist bei weitem nicht ausgelastet. Das Unternehmen schreibt Verluste, 400 Millionen Euro allein im dritten Quartal. Die Verkaufszahlen sind im Rückwärtsgang, in den ersten 9 Monaten fast minus 7% gegenüber dem Vorjahr. Der Opel-Sanierungsplan kommt nur schleppend in Fahrt.
Sie brauchen frische Produkte, sie brauchen viel mehr Kraft im Markt, ein leistungsfähigeres Händlernetz. Ich glaube auch, man muss am Markenimage und an der Markenkommunikation auch außerhalb von Deutschland noch sehr stark arbeiten.
Dafür braucht Opel Zeit und vor allem neue Absatzmärkte. In Europa ist der Markt gesättigt, große Gewinne kaum noch möglich. Die automobile Konkurrenz verdient ihr Geld inzwischen in Asien. Um den Wachstumsmarkt China aber muss Opel hart mit der Konzernmutter ringen, Konkurrenz im eigenen Haus. Ob der Börsengang von GM der europäischen Tochter nützt, Arbeitnehmervertreter sind uneins.
Das Unternehmen hat in den vergangenen 2 Jahren wesentliche Entscheidungen wegen der Probleme bei GM nicht treffen können, befindet sich jetzt in einem Aufholprozess. Die amerikanischen Kapitalmärkte sind brutal, das wissen wir. Möglicherweise wird diesem Aufholprozess nicht genügend Zeit gegeben.
Ich glaube nicht, dass der Börsengang zu früh gekommen ist, sondern es ist ein wichtiges Zeichen für die Investoren, ein wichtiges Zeichen auch in Richtung Käufer, zu zeigen, seht her, die Investoren vertrauen uns.
Erst 2012 erwartet Opel wieder schwarze Zahlen. Dafür aber müssen neue Modelle wie der Astra Sports Tourer zwingend die Kauflaune der Kunden stimulieren.
Die EU-Kommission will die Beihilfen an die Landwirtschaft, den größten Haushaltsposten, neu verteilen. Vorgesehen ist, die Zahlungen für große Höfe zu begrenzen und eine Umweltkomponente einzuführen. Insbesondere große Betriebe in Deutschland und Frankreich könnten nach den Plänen deutlich weniger bekommen. Die Bundesregierung und die Regierung in Paris kündigten Widerstand gegen das Vorhaben an.
Er war ein Unbekannter. Heute macht EU-Kommissar Cholos Schlagzeilen. Der 41-jährige Gartenbauingenieur will Europas Grundübel an die Wurzel, dem Subventionsdickicht. Ein gewagter Vorstoß. Wir haben jetzt die Wahl. In Europas Landwirtschaft geht es nicht allein um wirtschaftliche Aspekte, es geht um weit mehr. Es geht darum, wie wir in Zukunft leben wollen. Er will die Industrialisierung der Landwirtschaft stoppen, monotone Landschaften in lebendige Zonen der Artenvielfalt verwandeln. Den Großbetrieben sollen die Subventionen gekappt werden, verteilt werden sollen die EU-Gelder nicht mehr nach Fläche, sondern danach, wie sehr die Bauern Böden, Klima und Tiere schützen. Hört sich gut an, sagen dazu EU-Abgeordnete heute.
Wir sehen das als große Chance an für die Landwirtschaft, aber auch für die Gesellschaft. Er zeigt Wege auf, wie Agrarpolitik grüner werden kann im besten Sinne, wie Klimaschutz und Biodiversität eingearbeitet werden können.
Aber wenn es ums Geld geht, ist schon mancher Umverteilungsplan gescheitert. Deutsche und französische Großbetriebe wollen nicht auf Subventionen verzichten, auch nicht für Osteuropa. Sie spielen auf Zeit.
Wir haben jetzt noch 2 Jahre Zeit, Politik so zu gestalten, dass es sowohl dem Bauern dient, wie auch der Gesellschaft.
Mal sehen, was dann von seinen Ideen noch übrig bleibt. Die Agrarlobby gilt als eine der mächtigsten hier in Brüssel. Noch immer stehen Konzerne und nicht Bauern an der Spitze der Subventionsempfänger. Industrielle kontra bäuerliche Landwirtschaft. Kommissar Cholos muss sich starke Verbündete suchen.
Im ersten Zivilprozess gegen einen Guantanamo-Häftling in den USA ist das Urteil gesprochen worden. Der Tansanier Gailani war wegen Anschlägen auf US-Botschaften in Afrika angeklagt. Schuldig gesprochen wurde er nun in nur einem von mehr als 280 Punkten. Den oppositionellen Republikanern ist das zu milde. Sie wollen die Guantanamo-Häftlinge vor ein Militärtribunal stellen und kritisieren Präsident Obama, der sich für Zivilprozesse eingesetzt hatte.
Es ist ein Urteil von erheblich politischer Brisanz. Für schuldig befunden ist Gailani nur an einem einzigen Punkt, der Verschwörung zur Zerstörung von US-Eigentum, Strafmaß mindestens 20 Jahre. Die Anklage aber sieht mehr in ihm, einen Drahtzieher des Terrors. Er habe maßgeblich mitgewirkt an diesen Anschlägen im Jahre 1998 auf US-Botschaften in Kenia und fast zeitgleich in Tansania, so die Anklage. 224 Menschen kamen damals ums Leben. Dieses Urteil, sagt sein Anwalt, ist ein Beweis, dass unser Rechtssystem das größte ist, das je geschaffen wurde. In Washington aber sorgt das Urteil für erheblichen Zündstoff. Präsident Obama, der Guantanamo schließen und Häftlinge auch in Zivilgerichten aburteilen lassen will, sieht sich jetzt noch mehr Widerstand aus den republikanischen Reihen gegenüber. Führende Republikaner machen geltend, dass hier in Guantanamo mutmaßliche Terroristen einsitzen. Sie sollten nicht wie Kriminelle, sondern wie feindliche Kämpfer abgeurteilt werden, will heißen in Militärtribunalen. Dass der Richter in New York einen Belastungszeugen nicht zuließ, weil Gailani dessen Namen während eines CIA-Foltervorhörs nannte, dies sehen sie einmal mehr als Beweis, dass nur Militärtribunale die Wahrheit ans Tageslicht befördern. Auch wegen der neuen politischen Mehrheiten hier in Washington ist klar, dass Obama Guantanamo-Verfahren auf US-Boden nicht mehr durchsetzen kann. Schon gar nicht gegen die Drahtzieher der Anschläge vom 11. September. Das heißt aber auch, dass die Schließung des umstrittenen Lagers in weite Ferne rückt.
Die schwedische Justiz hat gegen den Gründer des Internetportals WikiLeaks Assange erneut Haftbefehl erlassen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Vergewaltigung, sexuelle Belästigung und Nötigung während eines Aufenthalts in Schweden vor. Nach ihm soll auch international gefahndet werden. Ein erster Haftbefehl war im August zurückgezogen worden. Assange bestreitet die Vorwürfe. Sein Internetportal wurde bekannt, weil es zehntausende US-Geheimdokumente zu den Kriegen in Afghanistan und Irak veröffentlicht hatte. Das Bundesverwaltungsgericht hat die Rechte der Radfahrer gestärkt. Die Leipziger Richter stellten fest, dass Fahrräder grundsätzlich auf der Straße fahren dürfen. Die Benutzung eines Radweges darf nur dann mit Schildern angeordnet werden, wenn das Fahren auf der Straße besonders gefährlich wäre. Das ist in der Straßenverkehrsordnung schon seit 1997 so geregelt. Viele Stadtverwaltungen zwingen Radfahrer aber immer noch, auch an unproblematischen Straßen, Radwege zu benutzen. Dort werden sie oft von abbiegenden Autofahrern übersehen. Im Kunstmuseum Wolfsburg ist vom Wochenende an eine große Retrospektive des Malers und Bildhauers Alberto Giacometti zu sehen. Weltberühmt wurde der Schweizer vor allem durch seine dünnen Plastiken. Eine davon ist der schreitende Mann. Neben den Skulpturen aus Bronze sind auch Gemälde und Zeichnungen zu sehen. Der 1966 verstorbene Giacometti gilt als einer der wichtigsten Künstler des 20. Jahrhunderts. Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 19. November.
Auch morgen bleibt es meist trübe. Im Norden und Osten Deutschlands sorgt ein Tief über Polen für teilweise kräftigen Regen. Am Wochenende stehen die Chancen auf etwas Sonne dann wieder ein wenig besser. Heute Nacht fällt im Norden und Nordosten zum Teil kräftiger Regen, auch an den Alpen später etwas Regen. Oberhalb von etwa 900 Metern schneit es. Das gilt auch für morgen. Der Regen im Nordosten zieht sich im Tagesverlauf Richtung Küsten zurück. Im übrigen Land bleibt es meist trocken. Ein paar Wolkenlücken gibt's am ehesten im Südwesten. Meist weht der Wind nur schwach aus Süd bis Südwest, an den Küsten zum Teil frischer Ostwind. Im Süden heute Nacht örtlich leichter Frost, im Nordosten 5 bis 6 Grad plus. Morgen im Vogtland 3 Grad, sonst 4 bis 8, im Breisgau bis 9 Grad. Auch Samstag und Sonntag vielerorts trübe, hier und da fällt ein wenig Regen. Dennoch könnte sich die Sonne etwas häufiger zeigen als an den Vortagen. Am Montag meist bedeckt, gebietsweise Regen. Da es kühler wird, sinkt auch die Schneefallgrenze.
Wir melden uns wieder um 22.15 Uhr mit den Tagesthemen, heute mit Tom Buro. Darin Terrorwarnung, der Umgang der Deutschen mit der Bedrohung und Sorgenkind, warum Opel von GMs Börsengang nicht profitiert.